Erleben wir eine Bodenbildung der großen Krypto-Ökosysteme? Und was macht Tron mit seinem Stablecoin USDD besser als Terra? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 6.6.2022 und wir, das sind BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck.
Hallo.
Und mein Name ist Peter Büscher. Und diese Themen haben wir heute für euch parat. Wir geben euch wie immer ein Marktupdate mit den wichtigsten Kennzahlen. Wir werfen einen Blick auf die Tops und Flops der vergangenen 7 Tage. Wir gucken uns Tron mit seinem Stablecoin USDD an. Und unser Thema der Woche ist die Bodenbildung bei großen Krypto-Ökosystemen. Bevor es losgeht, noch unser Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlageberatung, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet selbst, ob und wenn ja, ihr in welche Projekte zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Macht vorher immer eine umfassende und ausgewogene eigene Recherche und Analyse. Kommen wir zum Marktupdate. Blicken wir zuerst auf den Gesamtmarkt. Die Marktkapitalisierung ist seit dem letzten Montag um gut 2% gesunken, und zwar von 1,3 Billionen Tagesschlusskurs auf aktuell 1,27 Billionen. Bitcoin ist nur knapp um 1% auf 31.400 US-Dollar gefallen. Und da gibt's sogar einen kleinen Lichtblick. Nach 9 roten Wochenkerzen, was bis dato der Negativrekord ist, ist endlich seit heute Nacht mal wieder eine grüne Wochenkerze am Start. Bitcoin hat also auf Wochenbasis positiv geschlossen. Die Bitcoin-Dominanz steigt auch munter weiter und notiert aktuell bei 47,03%. Stefan, wir hatten letzte Woche über die wichtige Chartmarke 30.700 US-Dollar gesprochen. Da gab es ja sogar einen bullischen Ausbruch, aber dann ging es auch schon wieder sehr schnell gen Süden. Wir hatten also einen kleinen Fake-Out und dann ging es zurück in die Range. Woran lag das? Sollen da wieder einmal Kleinanleger aus dem Markt geschüttelt werden oder hast du eine andere Erklärung noch für uns parat?
Dank dir, Peter. Zuerst mal hallo, ihr Lieben. Ja, gute Frage. 30.700. Wir alle waren dann mit dem Ausbruch zuerst, ging ein kleiner Jubelschrei durch die Community und im Endeffekt am Tagesende kam dann, wie du schon sagtest, der Fake-Out, sprich der Fehlausbruch oben und dann ging es zurück in die Range und erstmal tendenziell wieder gen Unterkante der Range. Einer der Gründe ist sicherlich daran zu finden, dass zum einen primär Shorts liquidiert werden sollten, meiner Meinung nach, was man auch in den Liquidation Data dann auf CoinGlass gesehen hat. Und ein anderer Hauptgrund war eigentlich, dass leider der klassische Markt Bitcoin da wieder etwas reingefuchtelt hat, ein Stück weit. Wir sahen zum Ende der letzten Woche wichtige Arbeitsmarktdaten in den USA, die tatsächlich sehr gut ausgefallen sind. Und wie das Paradoxon an der Börse manchmal so ist, wurden diese guten Daten ein Häkchen abverkauft, dahingehend, dass die Angst damit wieder einhergeht, dass die Notenbanken, insbesondere die Fed in Amerika, dann doch an ihrer Zinserhöhung festhalten wird. Aufgrund dahingehend, dass der Arbeitsmarkt so stabil ist, gibt es weniger Gründe für die Fed zu sagen, okay, wir werden mit die Zinserhöhung ein Stück weit zurückfahren. Und das führt im Endeffekt dazu, dass dann der Nasdaq in Amerika zum Schluss am Freitag dann doch irgendwie rund 2% wieder im Minus stand und dadurch im Endeffekt eigentlich wirklich der ganze gesamte Markt wieder mit gen Süden gezogen wurde.
Interessantes Zusammenspiel, dass positive News quasi negativ eigentlich sind, weil dann eben diese Zinserhöhungen doch weiter fortgeführt werden können, weil man dann eben eine nicht so starke Auswirkung auf den Arbeitsmarkt im negativen Sinne befürchtet.
Richtig. Das war allerdings auch wieder die Erstreaktion. Dahingehend, wenn du auch sagst, wurden da die Kleinanleger eventuell rausgeschüttelt. Es ist nun mal immer so, dass wenn man stärkere Abverkäufe hatten, wie wir den von Bitcoin, sagen wir mal grob von 40.000 auf 25.000 ein paar zerquetschte hatten, tendiert der Markt dazu, danach immer erst, eine Art Seitwärtsphase, eine Preisfindungsphase irgendwie zu etablieren, die nicht selten davon von Institutionellen genutzt wird, natürlich mit der Angst und der Gier der Kleinanleger zu spielen. Und gerade wo natürlich jetzt viele auf diesen Ausbruch auf der Oberseite gesetzt hatten, der ja auch so intraday-mäßig wirklich gut aussah und auch volumengetrieben war, wurden die gleichen Anleger natürlich dann auf dem falschen Fuß erwischt, als es im Endeffekt dann der Fehlausbruch war und es wieder gen Süden ging. Und da kam dann direkt in Häkchen die Angst zurück. Hintergrund, warum das natürlich auch immer gemacht wird, ist, wenn große Anleger größere Positionen aufbauen wollen, dann können sie ja nicht im Grunde genommen sagen, ich will jetzt 10.000 Bitcoin kaufen, die kaufe ich jetzt einfach Market rein, und dann bewegen sie selber den Preis. Sprich, sie brauchen immer wieder diese Rücksetzer, sozusagen erhöhtes Verkaufsvolumen, damit ihre Kauforders auf der Unterseite dann auch bedient werden, ohne dass sie selber im Endeffekt den Preis bewegen.
Gucken wir uns bei diesen Nachrichten einfach mal die Tops der letzten Woche an. Da haben wir 5 Projekte für euch ausgesucht. Das ist einmal Waves mit gigantischen 93%, Helium auch mit sehr starken 44%, Cardano ist 32,5% gestiegen in der letzten Woche, Torchain 19,6% und Chainlink auch noch mit 18%. Gehen wir die einfach mal von oben nach unten durch. Waves zum Beispiel, Stefan, was kannst du uns dazu berichten?
Waves hat sich zum einen relabelt, also die haben quasi aus ihrer Firma eine extra DAO gegründet. Das ist auch nicht neu, das haben wir auch bei Terra Luna damals gesehen. Gleiches macht aktuell auch Tron selber, also sprich, die bewegen sich alle dahingehend von dem reinen Unternehmen hin zu einer DAO im Grunde genommen, um den Nutzern auch mehr Mitspracherecht in der zukünftigen Entwicklung der jeweiligen Blockchain zu bieten. Das ist in jedem Falle löblich und es ist auch interessant, dass Waves im Grunde genommen so eine gute Performance hingelegt hat. Man muss das dann aber immer relativieren so ein bisschen. Waves im Grunde genommen eine Kopie des Terra-Ökosystems, aber die haben schon relativ viele Parallelen. Ist im Zuge des Terra-Crashs auch deutlich unter die Räder gekommen und war in der Spitze rund 93% unter seinem Allzeithoch. Es gibt so eine Faustregel am Altcoin-Markt, dass man sagt, wenn Coins 90-95% vom Allzeithoch gefallen sind, dann besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine technische Gegenbewegung. Das ist das, was wir bei Waves aktuell sehen. Positiv ist vielleicht noch zu vermerken, dass der hauseigene Stablecoin von Waves, Neutrino, der ähnlich sozusagen von der Struktur aufgebaut ist wie damals der UST von Terra, dass der zum Glück bisher verschont wurde von einer Attacke, wie wir das bei Terra gesehen haben. Das war also in den Folgetagen, im Grunde genommen haben viele Anleger gesagt, ich gehe jetzt mal raus aus Waves, nicht, dass da jetzt was Ähnliches irgendwie blüht und ich da ein Häkchen wieder sozusagen mein ganzes Geld verliere. Das heißt, die Leute haben da vermehrt Gewinne mitgenommen. Dieser Angriff blieb aus und dadurch, dass Waves dann auch wirklich ja deutlich abgestürzt war auf einen Ausbruchsniveau, ich glaube vom November 2020, da hat er dann im Endeffekt erst Unterstützung gefunden und dann kam halt diese technische Gegenbewegung um rund 100%. Ist nett, aber muss man perspektivisch einfach gucken, wie sich da weiter verhält.
Ja, ist natürlich gut für die, die unten eingestiegen sind. Bei allen anderen werden die Schmerzen des bisherigen Abverkaufes hoffentlich ein bisschen gelindert. Blicken wir auf Helium mit 44%. Gibt es da fundamentale Gründe für diesen Anstieg?
Ja, Helium hatte tatsächlich, ich weiß nicht, viele Leute, die Helium nicht kennen, Helium probiert sozusagen ein alternatives, ich nenne das mal Internet, aufzubauen, in dem Sinne, dass Leute, die eine gute Internetverbindung haben und die mit anderen Nutzern teilen wollen, das über spezielle HNT-Router machen können und im Endeffekt so dann Internet bereitstellen. Jetzt ist es so, dass auf der einen Seite aufgrund dieser ganzen Lieferkettenproblematik weltweit natürlich auch ein Unternehmen wie Helium da Probleme bekommt, schlicht und einfach die Hardware zu bekommen und dann in der Menge überhaupt diese Router verfügbar zu machen, um dieses Netzwerk ja weiter wachsen zu lassen. Und das ist quasi der Hintergrund, warum die sehr stark gefallen waren, auch in letzter Zeit. Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass im Zuge dessen dieses Abverkaufs bei Helium natürlich auch die Gewinne der Validatoren, also sprich der Leute, die derartige Router betreiben, sind ebenfalls deutlich gefallen. Sprich die Anreize für Personen oder Privatpersonen, sich so einen Router zuzulegen, aufgrund dessen, dass man ja dann Gewinne über Zeit dann so eine Art passives Einkommen generieren kann, ist natürlich das Interesse ist da ein Stück weit dann mit gesunken, weil man momentan halt die Validatorengewinne dann sehr überschaubar waren. Und die planen jetzt momentan mit einem Proposal, dass sie das komplett umstrukturieren. Genaue Details sind noch nicht da, aber sie haben wohl gesehen, okay, wir müssen Anreize für die Validatoren schaffen, dass wir wieder mehr Leute ins Netzwerk bekommen, um im Grunde genommen auch das Wachstum unseres Netzwerks zu gewährleisten. Ganz interessant ist im Zuge dessen, dass jetzt in den letzten Tagen, wo Helium dann doch einen Satz nach oben gemacht hat, dass auch ja, sichtbar war, dass einige größere Positionen, die gekauft wurden auf Binance zum Beispiel, dass die dann in einer größeren Überweisung auf ein Cold Wallet gepackt wurden. Also sprich, da hat, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es institutionelle waren, aber in jedem Fall größere Investoren sich ja HNTs einverleibt haben und die dann erstmal auf ein Offline-Wallet gezogen haben. Scheinbar, weil sie denken, dass mittel- und langfristig da bei Helium durchaus Chancen für eine Trendfortsetzung im Norden irgendwie vorhanden ist.
Ja. Interessant, was du da zu Helium erzählst mit den Validatorengewinnen. Ich hatte mir das Projekt vor ein paar Wochen auch mal angeguckt, um zu gucken, ob es sich lohnt, da auch quasi Teil dieses Internets zu werden. Und mein Fazit war einfach, das lohnt sich gerade einfach nicht. Man kann ja gucken, das ist ja in so Sechsecke aufgeteilt. Man sieht, welche Zelle wie viele HNT verdient und dann kann man gucken, wie viel machen die in der Woche, wie viel machen die im Monat und wo steht der HNT-Kurs. Und mein Fazit war einfach, nö, das lohnt sich gerade nicht. Und insofern interessant, dass dort diese Gewinne umstrukturiert werden sollen. Vielleicht wird das dann demnächst wieder attraktiver. Kommen wir zu einem Projekt, das deutlich bekannter als Helium ist, und zwar Cardano mit 32,5% nach oben, Stefan.
Ja, Cardano hat sich eigentlich von den ganzen großen Coins im Verhältnis eigentlich ganz gut gehalten gehabt in den letzten Wochen, hat nicht so wie ein paar andere noch ein tieferes Tief zuletzt gebaut, sondern hat im Grunde genommen, so konnte man letzte Woche schon so sehen, dass es da eine leichte Umkehrbewegung gibt. Die hat sich jetzt ein Stück weit nochmal bestätigt. Heute Morgen ist Cardano auch einer der größten Tagesgewinner in den letzten 24 Stunden. In einer Woche mehr als 30% Kurs plus. Hintergrund ist zum einen, dass wir einen Hardfork bevorstehen haben, der, ich glaube, 22. Juni steht der Hardfork namens Vasil an. Damit sollen verschiedene Verbesserungen unter anderem auch höhere Geschwindigkeit irgendwie einhergehen. Was zudem interessant ist, ist, dass bei Cardano im Verhältnis zu seiner Konkurrenz das On-Chain-Transaktionsvolumen in letzter Zeit deutlich angestiegen ist, hat sich teilweise verdreifacht. Sprich, es ist Interesse da, es passiert was in der Cardano-Chain. Was jetzt die Details sind, ob das sozusagen die ersten Metaverse, die jetzt entwickelt wurden auf Cardano und da momentan auch so diese Landverkäufe innerhalb der Metaverse passieren, dass das einzig und allein der Grund für den Anstieg der On-Chain, des On-Chain-Volumens ist oder generell sozusagen Cardano jetzt mehr genutzt wird, wird man über Zeit sehen. Aber man sieht zumindest auch in einer Schwächephase vermeintlich, dass Kryptomarktes gibt es immer so diese positiven Ausreißer, dass dennoch irgendwie ja stetiges Wachstum sichtbar ist, was ja uns erstmal generell positiv stimmen sollte.
Genau, positive Zeichen für Cardano-Investoren. Gucken wir auf Torchain mit 19,6% in der letzten Woche. Was sind da die Gründe?
Torchain ist auch eins der eigentlich interessanten DeFi-Projekte. Die hatten letztes Jahr auch mal einen Hack und dann waren sie stark abgestürzt und haben sie viele Verbesserungen irgendwie ein Stück weit implementiert. Und ich glaube, bei Thorchain ist jetzt, wie man auch bei ein, zwei anderen DeFi-Projekten gesehen hat, so nach diesem Abverkauf bei Terra kommt da jetzt momentan wieder so, ja, zumindest eine leichte Ruhe rein. Und da unter anderem einer der großen Konkurrenten auf der Terra-Chain, das Anchor-Protokoll, ich will nicht sagen tot ist, das wird man dann perspektivisch sehen, aber doch stark darunter gelitten hat, dass unter dem Terra-Crash und viele Leute halt ihr Geld, also wirklich Milliardenbeträge aus dem Anchor-Protokoll innerhalb weniger Tage abgezogen wurden. Denke ich einfach, dass ja Leute, die staken oder diesem Lending irgendwie, denen das zusagt, dass die im Grunde nach Alternativen gucken. Und Thorchain ist da definitiv eine Alternative. Und dementsprechend, ja, 20% Kursplus auf Wochenbasis ja eigentlich soweit erstmal ganz in Ordnung.
Absolut. Knapp darunter Chainlink mit 18%. Die haben auch spannende News zu verkünden, die wahrscheinlich für diesen Anstieg gesorgt haben, oder?
Chainlink, Leute, die schon länger meine Analysen lesen oder auch immer mal reingehört haben, Chainlink ist tatsächlich perspektivisch langfristig für mich einer der interessanten Coins, weil die auch schon eine Echtleben, Echtweltanbindung haben, indem sie Daten sozusagen als Data Oracle fungieren und auf der Blockchain ablegen und die dann auch für echte Unternehmen, hier sei AccuWeather genannt, bereitstellen. Und jetzt ist es so, dass sich Chainlink auf die nächste Blockchain im Grunde genommen ausweitet. Also die haben jetzt vor, ihre Data Oracle Funktion nicht wie bislang nur auf Ethereum anzubieten, sondern tatsächlich jetzt auch auf Solana. Sprich, da sollte deutlich weiteres Wachstum hinzukommen, weil schließlich ja auch viele Nutzer auf Solana irgendwie im Solana Ökosystem unterwegs sind. Und diese Data Oracle-Funktion von Chainlink ist definitiv eine Funktion, die ja auch tatsächlich einen wirklichen Use Case darstellt. Und dementsprechend ist für mich als wirklich, ich will nicht sagen Chainlink-Jünger oder Chainlink-Anhänger, ist es für mich tendenziell eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir bei Chainlink irgendwie sowieso mal einen Turnaround sehen können und der sie wieder ja ein Stück weit ordentlich gen Norden bewegt, weil die Entwicklung ist da, man sieht, es passiert was, man sieht jetzt die Solana-Integration, also sprich das Team ist fit und arbeitet sukzessive irgendwie an Erweiterungen von ihrem eigenen Chainlink-Ökosystem.
Ja, die bringen erstmal die großen Kryptowährungspaare auf die Solana-Blockchain, Bitcoin, US-Dollar, Ethereum, US-Dollar und so weiter und so fort. Ich glaube, 5, 6, 7 hatten sie da. Und da können wir gespannt sein, was da demnächst passiert. Von den Tops kommen wir zu den Flops. Da liegen diese Woche viele Coins und Token sehr nah beieinander. Drei Projekte picken wir uns aber mal raus. Und zwar ist da Elrond mit minus 10,6%. Solana hatten wir gerade angesprochen, mit minus 3,6% und Steppen mit minus 3,5%. Blicken wir als erstes mal auf den größten Verlierer in dieser Reihe, das ist Elrond mit minus 10,6. Da gibt es sehr aktuelle, spannende News, Stefan.
Ja, bei Elrond ist tatsächlich so, das sieht man auch auf den Preis, wenn man auf CoinGecko kommt, guckt gar nicht so richtig, weil das ja immer ein gemittelter Preis von vielen großen zentralen Exchanges ist. Jetzt ist es so, dass auf Elrond in den frühen Morgenstunden, also es muss so vor 6, 8 Stunden gewesen sein, Pi mal Daumen, dass dort ein Angriff gestartet wurde von jemanden, der auf der dezentralen, also Elrond, das Ökosystem Elrond hat eine eigene dezentrale Exchange, wobei man jetzt auch, wenn ich das gleich erzähle, dann auch diesen dezentralen Charakter irgendwie hinterfragen muss. Jedenfalls haben die eine dezentrale Exchange namens Maiar, also M-A-I-A-R, wo ein Stück weit ja so ein paar neue Coin-Launches waren auf dieser Elrond-Plattform und Leute halt dann auch Elrond handeln konnten. Ja, da kam es dann in der Nacht zu einem deutlichen Abverkauf, sprich jemand hat Hunderttausende von Elronds Market in den Markt reinverkauft, was zwischenzeitlich kurzfristig dazu führte, dass der Elrond-Preis auf der hauseigenen Maiar-Exchange ich weiß gar nicht, mehr als 50%, auch noch viel weiter, um 80% runtergesauste auf im Tief $5, bis dann tatsächlich die Entwickler von Elrond ihre eigene Exchange in den Maintenance-Mode gepackt haben, um im Grunde genommen größeren Schaden abzuwenden, um erstmal zu gucken, was da eigentlich los ist. Man sieht, es gibt sozusagen, da hat wieder jemand entdeckt, dass vermutlich aufgrund zu geringer Liquidität auf der Exchange mit, ich sag mal, relativ überschaubaren Menge an Elrons so ein starker Abverkauf ausgelost werden konnte. Jetzt muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Es ist allerdings zumindest mal bemerkenswert, dass tatsächlich die Entwickler von Elrond selbst die Möglichkeit haben, eine vermeintlich dezentrale Exchange einfach zu stoppen und in Maintenance-Mode zu packen. Da kriegt dieser Begriff DEX irgendwie, muss glaube ich mal irgendwann ein Stück weit neu definiert werden, wenn man das so liest.
Ja, interessanter Punkt. Das hat mich auch sehr verwundert, wie dezentral eine Exchange dann doch sein kann, wenn sie von den Entwicklern mal eben gestoppt wird. Apropos gestoppt, Solana mit minus 3,6% hatte am Mittwoch auch mal wieder Probleme. Ist das einer der Gründe, warum es da jetzt diese Woche so weit runterging?
Solana kämpft ja im Grunde genommen seit Wochen und Monaten, liest man immer mal wieder, dass die Probleme haben mit ihrer Chain und die dann mal wieder kurzfristig aussetzen müssen. So, dann hakt es, dann sind die Wallets nicht erreichbar, dann sind die Transferraten auf einmal im Keller. Also die kämpfen wirklich an vielen Fronten aktuell. Nun scheint es irgendwie aktuell ein Bug gewesen sein, der den Konsensusmechanismus irgendwie gestört hat. Diesmal waren es dann nur 4 Stunden Netzwerkausfall. Man muss dann halt mal überlegen, was macht die Konkurrenz und wie häufig fällt die Konkurrenz aus? Also ich höre weder, dass Cardano ausfällt, noch höre ich, dass Avalanche ausfällt, noch geschweige denn höre ich, dass Ethereum ausfällt. Wenn man denn der große Ethereum-Killer sein will, sollte man doch eigentlich meinen, dass so ein großes Projekt dann zumindest die Stabilität der eigenen Blockchain irgendwie mal unter Kontrolle bekommt. Das scheint aktuell nicht so zu sein, weshalb auch Solana von allen großen Layer-One-Projekten aktuell so ein bisschen der Underperformer ist, wohingegen so Ada, wie wir gerade schon erwähnt hatten, relativ stark ist und auch ein paar andere irgendwie vermutlich aktuell einfach besser positioniert sind als Solana und Solana nicht irgendwie diese doch Stück weit ja zentralen und elementaren Probleme unter Kontrolle bekommt, tendiert Solana für mich so ein bisschen zum Underperformer im Verhältnis zu seiner Konkurrenz.
Ja, zuverlässig geht leider anders. Steppen mit minus 3,5% ist, ja, da gab es auch Probleme, sag ich mal.
Ja, bei Steppen ist das ja im Grunde genommen schon so seit ein paar Wochen. Die hatten ja dann erst das Problem, dass es hieß, dass Leute im Grunde genommen die App dahingehend manipuliert haben, dass sie eventuell das GPS-Signal manipulieren konnten und dann in Häkchen vom Sofa aus mit ihren Schuhen gelaufen sind, um Rewards zu bekommen. Das war so ein bisschen das eine. Dann kündigten die Entwickler hinter Steppen an, sich aus dem chinesischen Festland zurückziehen zu wollen, wegen möglicher regulatorischer Hürden. Und ja, jetzt folgt im Grunde genommen der nächste Faustschlag. Das ist jetzt die dritte DDoS, also eine Denial-of-Service-Attacke, die auf die App gefahren wurde am gestrigen Sonntag. Was im Endeffekt dazu führte, dass die Entwickler in ihrer App schreiben müssten, hier, wir haben gerade Probleme, momentan könnt ihr nicht laufen, wartet ab, wir untersuchen das Problem und hoffen, dass wir bald wieder online sind. Wer im Endeffekt diese DDoS-Attacke gefahren hat, kann man wieder nur mutmaßen. Dadurch, dass man weiß, dass relativ viele Hackerangriffe tatsächlich aus dem chinesischen Festland kommen und nun auch noch dieses Land Ende, ich glaube, oder Mitte Juli aus der Liste der Länder gestrichen wird, die Steppen-App nutzen können, kann man eventuell eins und eins zusammenzählen, dass da wohl ein paar Nutzer vielleicht nicht so amused waren, dass sie jetzt zukünftig Steppen oder diese Move-to-Earn-Geschichte nicht mehr selber nutzen können. Und dann ist es auch mal möglich, dass dann da eine Hacker-Attacke gefahren wird. Ja, im Zuge dessen ist, wie du schon meintest, Steppen dann erstmal wieder auf 7-Wochen-Basis 300% im Minus. Wobei man sagen muss, dafür, dass es eine vermeintlich große News ist und ein Stück weit wieder Unsicherheit reinbringt, ob dieser Stabilität dieses Steppen-Ökosystems, sind 3,5% auf Wochenbasis im Verhältnis noch überschaubar. Dahingehend. Aber es ist immer interessant, dass Projekte, die wirklich so in den News sind und die so ein Hype-Stück weit haben, dass da natürlich auch Player am Markt sind, die probieren den Erfolg im Grunde genommen zu torpedieren. Oder es gibt dann immer, es ist auffällig zumindest, dass immer Sachen, die sehr interessant sind im Krypto-Ökosystem, dann auch vermehrt Angriff von so einem potenziellen Hacker-Attacken werden.
Ja, wollen wir hoffen, dass Steppen das in den Griff bekommt. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unser BTC Echo Magazin, das jetzt am 1. Juni frisch erschienen ist, 20% vergünstigt bekommen wollt, dann nutzt den Rabattcode INVEST für alle Abos und Einzelausgaben. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes. Stefan, blicken wir noch einmal auf den vorherigen Montag zurück. Letzte Woche hatten wir das Thema Stablecoins behandelt. Und da gibt es ja Neuigkeiten von Tron. Am 2. Mai haben die ihren Stablecoin USDD gelauncht und heute Nacht kam die News raus, dass Justin Sun das Collateral oder das Backing erhöht hat und sogar noch weiter erhöhen möchte. Worauf setzt denn Tron beim Backing? Welche Assets sind da hinterlegt und machen die das wirklich besser als Terra Luna?
Ja, bei Tron ist ganz lustig, die haben ja quasi diese großspurige Ankündigung, dass sie jetzt im Grunde genommen eine Art Terra Luna Clone planen und dann Anfang April kam halt die Nachricht, hier, wir werden Anfang Mai diesen neuen Stablecoin USDD aufsetzen. Es wird auch ein algorithmischer Stablecoin sein, sprich wieder ein Ausgleich, ähnlich wie bei Terra Luna, zwischen in diesem Fall Tron und USDD. Und ja, dann kam im Grunde genommen der Terra-Crash und man sah in der Woche danach, dass auf einmal sehr viele Leute, die bisher vermutlich im Terra-Ökosystem ihr Lending und Staking betrieben haben, tatsächlich dann relativ schnell auf die Tron-Blockchain gewechselt sind. Der Total Value Locked ist dann in den Folgewochen auch stark angestiegen. Also sprich, Leute sahen, das lohnt sich. Teilgrund natürlich, USDD kann aktuell oder konnte letzte Woche noch mit einem APY von ca. 30%, also einer Verzinsung auf ein Jahr gerechnet von ungefähr 30% glänzen. Wenn man jetzt weiß, dass beim Anchor-Protokoll der bei 20% war und Leute dementsprechend dann viel Geld dort investiert hatten oder gelockt haben, um diese 20% Zinsen auf ihren Stablecoin zu bekommen, sind natürlich 30% nochmal mehr. Sprich, die Anreize sind nochmal weiter gestiegen, was natürlich gleich einhergehend auch mit einem erhöhten Risiko wieder irgendwie ja ein Stück weit einhergeht. Und jetzt muss man das so sagen, dass der USDD zum einen zwar ein algorithmischer Stablecoin ist und in diesem Sinne quasi gebackt wird durch den Tron-Coin, weil die ja sich im Grunde genommen gegenseitig bedingen. Zum anderen hat dann aber ja im Zuge dessen, dass das Terra Luna ja Untergangs, will ich das mal nennen, hat Justin Sun jetzt relativ schnell reagiert und hat zum einen gesagt, er probiert diesen USDD noch so ein bisschen zu optimieren, dass es kein reiner algorithmischer Stablecoin mehr ist, sondern so eine Art Hybrid zwischen klassisch gebackten Stablecoins, wie es USDC oder USDT sind, und diesen neuen algorithmischen Stablecoins. Er hat dann gesagt, das Backing, also sprich die Sicherheit, die Absicherung des USDD, plant er jetzt über mehrere Coins irgendwie zu realisieren. Zum einen klassischerweise natürlich den Tron-Coin selber, zum anderen lustigerweise tatsächlich USDT. Und
Ausgerechnet der,
du sagst es. Wo man bis heute nicht weiß, also bis heute ist USDT nicht richtig auditiert, bis heute weiß man nicht, wie das Backing im Detail dort wirklich aussieht. Nichtsdestotrotz haben sie sich aktuell für USDT entschieden. Und die dritte Komponente ist dann ein Stück weit Bitcoin, also sprich Justin Sun probiert einen ähnlichen Herangehensweise wie Do Kwon bei Terra, ein Stück weit Bitcoin zu akkumulieren und die dann auch als zusätzliche Sicherheit dort hinterlegen zu können. Ähnlich wie Do Kwon hat auch Justin Sun gesagt, tatsächlich, er möchte ungefähr einen Gegenwert von 10 Milliarden als Backing perspektivisch irgendwie erreichen, indem er halt zum Beispiel Bitcoin oder in diesem Fall auch USDT akkumuliert und die im Grunde genommen dort dann als Sicherheit hinterlegt. Nun ist es aktuell so, dass laut der eigenen Homepage von Tron oder von der DAO von Tron, die jetzt im Grunde genommen über die das alles abgewickelt wird, bestehen momentan ein 218% Backing gegenüber den Einlagen, die es in USDT aktuell in der Blockchain, in der Tron-Blockchain ja gibt. Das heißt, aktuell klingt das erstmal sehr gut. Was bedeutet das? Das würde bedeuten, bei 100% wäre eine 1:1 Deckung und er hat im Grunde genommen so eine Over-Collateralization, heißt das. Also sprich, er hat mehr Sicherheit hinterlegt aktuell, als er Stück weit eigentlich müsste. Das gibt natürlich Anlegern aktuell Vertrauen. Man muss lediglich gucken, wenn natürlich immer mehr Leute sich dazu entschließen, USDD zum Beispiel zu staken, um diese 30% aufs Jahr zu bekommen und der Total Value Lock dann stark ansteigt, muss man sehen, wie sich das mit dem prozentualen Backing verhält und ob Justin Sun bzw. die Tron DAO im Hintergrund ja im Grunde genommen die Kapazität oder auch die Finanzpower hat, wirklich dann mitzugehen, dass sie dieses Backing im Grunde genommen sukzessive weiter anpassen können, dass wirklich ja die Sicherheit der Anleger da ist, dass wenn es in Häkchen zu einem Ausfall kommt oder Probleme bei USDT, so wie sie bei UST wir ja gesehen hatten, dass dann wirklich durch dieses starke Backing ein schnelles Repegging erreicht wird, so dass USDD im Grunde genommen nicht das Gleiche bevorsteht wie bei UST, dass wenn es einmal wirklich sein Pegging, also seine Bindung an den US-Dollar verliert, die dann auch nie wieder zurückgewinnen kann und im Endeffekt dann ja der Domino-Effekt gen Süden entsteht.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass das gut geht. Kommen wir zu unserem Hauptthema. Das ist die Bodenbildung bei großen Krypto-Ökosystemen, wie zum Beispiel Cardano, Avalanche, NIR-Protokoll und Polkadot. Die sind in den letzten Monaten alle sehr, sehr stark unter die Räder gekommen. Cardano hat 87% ungefähr vom All-Time-High verloren, Avalanche 85%, NIR-Protokoll 83%, Polkadot auch 86%. Das sind sehr, sehr heftige, sehr unschöne Verluste. Und du machst da aber eine Art Bodenbildung aus. Woran liegt das?
Also generell ist erstmal, wie du schon sagst, das sind unglaublich starke Korrekturen. Also alles, was über 85% ist, sind eindeutig deftige Korrekturen. Zum einen mache ich das daran fest, dass die Geschichte bei Krypto zeigt, auch in die vergangenen Kryptowinter, wie wir sie unter anderem dann in 2018 und dann vor im Grunde genommen dem Märztief im 2020 gesehen hatten, dass Altcoins, die 90-95% im Wert gefallen sind von ihrem Allzeithoch, tendenziell dann erstmal einen Boden ausbilden, beziehungsweise erst zumindest mal eine Art technische Gegenbewegung irgendwie einsetzt. Ist natürlich auch logisch, ich nenne es jetzt mal Schnäppchenjäger, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass ja faktisch seit dem Allzeithochs im November des Vorjahres sich technisch ja sozusagen erst, also quasi etwas entwickelt hat in die richtige Richtung. Also sprich, wir sehen jetzt bei Cardano den Fork. Wir sehen bei Ethereum, dass da bald Ethereum 2.0 kommt. Wir sehen bei Polkadot die Crosschain, das Crosschain-Operatibilität, die Erhöhung. Also wir sehen im Grunde genommen, die Entwicklung und die Technologie geht in die richtige Richtung, nur der Preis ist diametral in die falsche Richtung gelaufen. Ja, dann kann man mal überlegen, wenn man vielleicht derartige Projekte interessant fand, noch vor 6 Monaten, die jetzt aber zu einem Discount von, sagen wir mal, 70-80% unter dem damaligen Preis bekommt, sich aber auf der technologischen Seite eher im Grunde genommen sich weiterentwickelt hat und verbessert hat, dann sind doch eigentlich nach derartigen Abverkäufen oder derartigen Kursreduktionen irgendwann dann ja auch mal erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung gegeben. Dann kommen die Schnäppchenjäger rein und dann kommt es auch mitunter Langfristinvestoren, die sagen, ich glaube an dieses Ökosystem, ich sehe, da geht was in die richtige Richtung, die Nutzerzahlen oder das On-Chain-Volume stimmt zum Beispiel, wie jetzt bei Cardano gerade gesehen. Das sind ja im Grunde genommen alles Faktoren, wo man sagen kann, ich kann jetzt meine Position eröffnen, weil ich kann aktuell Cardano, 85% unter dem Preis kaufen, wo ich ihn noch vor, 7 Monaten hätte kaufen können. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die, zumindest mal die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir eine Art Bodenbildung gesehen haben könnten. Du meintest ja auch schon, bei Bitcoin hatten wir jetzt 9 rote Wochen. Jetzt haben wir die erste grüne Wochenkerze, sprich dort auch so eine zumindest mal Stabilisierung, Turnaround, soweit will ich noch nicht gehen, aber wir sehen zumindest mal, die 30.000 soll wieder verteidigt werden. Wir haben ja auch von der Nacht von gestern auf heute jetzt wirklich einen vernünftigen Kurssprung von ungefähr 5% aktuell gesehen auf Tagesbasis bei Bitcoin. Sprich, da tut sich was. Lustig ist auch, dass das wieder im Zuge einer vorbörslich starken Kursbewegung bei den US-amerikanischen Indizes irgendwie einhergeht. Es ist leider so, dass in diesem Fall ist es positiv, dass wenn News im klassischen Markt kommen und auf breiter Fläche Technologietitel oder Technologieindizes in Amerika gekauft werden, dass dann auch Bitcoin aufgrund seiner oder der Kryptomarkt aufgrund seiner hohen Korrelation davon auch immer profitiert. Nun war es tatsächlich der Auslöser, dass Herr Biden gestern Abend vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, sie überlegen jetzt bestimmte Strafzölle, die sie auf chinesische Produkte haben, gegebenenfalls wieder abzuschaffen. Sie machen das nicht, um den Chinesen entgegenzukommen, sondern weil sie sehen, ihre eigene Wirtschaft droht eine mögliche Rezession und bestimmte Produkte in Amerika sind halt auch zusätzlich zur Inflation aufgrund der Strafzölle halt extrem teuer geworden und probieren im Grunde genommen da jetzt wieder Kaufanreize zu schaffen, dass sie sagen, hier, wir ziehen die Strafsteuer runter, ihr könnt bestimmte Produkte wieder einfacher und billiger aus China beziehen. Und das kam jetzt erstmal am klassischen Markt gut an, weil es nach vielen negativen News, die wir die ganze Zeit hatten, ein Stück weit wieder so zumindest mal so ein bisschen Entspannung vielleicht suggeriert. Und wenn Produkte günstiger gekauft werden können, dann ist das tendenziell erstmal für die Börse dann auch erstmal wieder ein Grund, irgendwie ein Stück weit einzusteigen. Und ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen heute Nacht dann auch auf den Kryptomarkt übertragen.
Ja, das ist natürlich in der Tat ein positiver Ausblick, wenn der Handelskrieg, nenne ich es mal, zwischen China und den USA ein bisschen weiter entschärft wird. Apropos Ausblick, wagen wir noch den Ausblick auf den Kryptomarkt. Stefan, wie schätzt du da die nächsten 7 Tage ein?
Wir hatten ja in der Vorwoche, hatte ich ja gesagt, dass zum einen der Bereich um 28.000 relevant ist und dann sowieso, solange wir kein tieferes Tief machen, also sprich unter dieses Verlaufstief vom 12. Mai fallen, ist es tendenziell, dass man sagen, ist es immer eine Möglichkeit oder besteht immer eine Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie eine Gegenbewegung bzw. eine Bodenbildung hinbekommen. Jetzt war, wie du schon meintest, an dem letzte Woche dieser Fehlausbruch, den wir über diese 31.700 oder 31.400, wo wir einmal so drüber gelugt hatten und dann im Grunde genommen den Fehlausbruch hatten und dann wir nochmal runterkorrigierten bis ungefähr 29.000. Ja, in diesem Bereich fanden sich dann aber tatsächlich auch wieder Käufer, die ja Bitcoin jetzt dann am heutigen Tag mit einer schönen grünen Kerze wieder in den Bereich langsam der Wochenhochs der Vorwoche irgendwie schicken. Und was erstmal zu konstatieren bleibt, ist, wir haben höhere Tiefs. Also wir hatten das eine Verlaufstief, das markante vom 12. Mai bei 25.300. Dann hatten wir ein markantes Verlaufstief am 26. Mai bei ungefähr 28.000. Und jetzt haben wir ja, das letzte Tief war dann im Grunde genommen vom Freitag, dieser Bereich um 29.100, 29.200. Sprich, wir bilden höhere Tiefs aus. Jetzt müssen wir als Investoren eigentlich erstmal warten, dass wir auch ein höheres Hoch mal wieder ausbilden. Dieses wäre ausgebildet eigentlich in dem Bereich um 32.600, also etwas höher als das Wochenhoch der Vorwoche. Gehen wir dahin, dann haben wir im Grunde genommen so diese klassische Textbook-Analogie von der Chart-Analyse mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Sprich, wir haben so eine Art Trend, den wir jetzt gerade erstmal bauen. Der muss sich natürlich dann in den größeren Zeiteinheiten und perspektivisch dann auch verifizieren lassen und dann auch ein Stück weit in die richtige Richtung weiterlaufen. Nichtsdestotrotz, wenn sich der klassische Markt diese Woche fängt und wir haben tatsächlich viele Zinserhöhungen von den Notenbanken, die warten, wir haben wieder durchaus viel im Grunde genommen von ja wichtigen Akteuren am klassischen Finanzmarkt, die sich diese Woche irgendwie zu Wort melden. Wenn sich dieses positiv auf die klassischen Märkte auswirkt und dann Bitcoin ein Stück weit auch mitgenommen werden kann, halte ich weiterhin daran fest, dass wir auf der Oberseite definitiv den Bereich des Gap Closes, des quasi des Future Gap Closes, der CME Future Börse zwischen 34.500 und knapp 36.000 sehen können. Also das ist im Grunde genommen der Bereich für mich, wo ich sage, das ist ein Zielbereich, den ich jetzt eigentlich erstmal gerne sehen wollen würde. Natürlich unter der Prämisse, dass wir, wie gesagt, dieses höhere Hoch oder das bestehende aktuelle letzte Hoch bei 32.600 Pi mal Daumen auch auf Tagesbasis tatsächlich rausnehmen können. Weil den vielleicht als letztes diesen Ausbruch, den du ansprachst, der dann zum vermeintlichen Fehlausbruch zumindest kurzfristig wurde, der wurde halt nicht auf Tagesbasis bestätigt. Also viele Leute, sie gucken dann immer so in den Stundenchart oder 5-Minuten-Chart und sagen, oh, jetzt ist hier aber ein Ausbruch, jetzt kann ich da aber reinkaufen, weil das ist ja ein höheres Hoch. Man will sowas immer in den größeren Zeiteinheiten bestätigt sehen. Also sprich, da gilt es dann auch mal wirklich auf den Fingern zu sitzen und zu warten, kriege ich eine Bestätigung tatsächlich dieses höheren Hochs und dieses Ausbruchs auch auf Tagesbasis. Und ist die nächste Kerze am Tag dann tatsächlich auch, bestätigt die diesen Ausbruch? Sprich, ich kriege dann wieder ein höheres Hoch und die ist dann ebenfalls grün. Das sind so eine Sachen, die man mitunter dann auch mal abwarten muss. Auch wenn man das auf Kosten von ein paar Prozent Performance sozusagen hat, dass man sonst vielleicht hätte eher einsteigen können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach bedeutend höher, dass man, wie gesagt, nicht in einen so einen Fehlausbruch reinkauft.
Alles klar. Danke dir für diesen Ausblick. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Damit helft ihr auch, die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. in der Sichtbarkeit zu steigern. Ihr hört uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute.
Eine schöne Woche euch, Lieben.